Lesung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn.
Liebe Schwestern der Congregatio Jesu, liebe Gemeinde, wenn wir in unseren Tagen einmal versuchen, die Stimmen zu sortieren, die über die Kirche und ihre Zukunft reden in unserem Land, dann stellen wir fest, da ist viel Negatives, Skeptisches. Da werden Prognosen gestellt und in die Zukunft geschaut und wird gesagt, mit der Kirche geht es bergab. Die Zahlen werden sich halbieren in einigen Jahrzehnten, heißt es in den Volkskirchen. Die Jugend ginge nicht mehr in die Kirche und hielte nichts mehr vom Glauben. Und dann wird zuweilen versucht, die Kirche zu retten mit Maßnahmen, manchmal sogar aus der Wirtschaft, mit Strukturmaßnahmen und mit allen möglichen Dingen. Das morgige Pfingstfest, der Geburtstag der Kirche, zeigt uns eigentlich einen anderen Weg, wie wir in die Zukunft schauen sollen, wenn es um die Kirche geht. Kirche Jesu Christi ist nur dann Kirche, wenn in ihr der Heilige Geist lebt und wirkt. Und dass der Heilige Geist in ihr lebt und wirkt, hat Christus seiner Kirche versprochen. Und er sagt Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle, ja selbst die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. In diesem Sinne, wenn wir uns auf das Wort unseres Erlösers verlassen, hat die Kirche immer eine Zukunft. Und die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, die Kirche alleine zu betrachten unter den Maßstäben dieser Welt ist fatal. Wir haben es gerade in der Lesung gehört, Paulus sagt, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Der emeritierte Papst Benedikt hat ja vor einigen Jahren in seiner bekannten Regensburger Rede bei seinem Deutschlandbesuch von der Entweltlichung der Kirche gesprochen. Das hat einen Aufschrei gegeben und manche meinten, das könnte bedeuten oder würde bedeuten, dass die Kirche sich in dieser Welt den Menschen nicht mehr zuwenden würde. Nein, so war es nicht gemeint. Sondern Benedikt wollte damit ausdrücken, Entweltlichung der Kirche heißt, dass die Kirche immer anderen Ursprungs ist. Sie ist nicht aus dieser Welt und von dieser Welt. Sie ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie ist und wirkt in der Welt, aber es muss in ihr Wirken und Gestalt der Kirche geben, der Heilige Geist. Wenn wir auf unser neues Fenster, unser Trinitatisfenster schauen, so sehen Sie ganz auf der rechten Seite das Symbol des Heiligen Geistes. Die Taube, wie sie Christus erscheint bei seiner Taufe am Jordan als Symbol des Heiligen Geistes, umgeben von sieben Flammen, den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Und diese sieben Gaben des Heiligen Geistes, sie erscheinen schon im Alten Testament. Beim Propheten Jesaja heißt es, es ist der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Und bei der späteren Übersetzung aus dem Lateinischen kam dann auch die Frömmigkeit noch dazu, sodass wir auf die Zahl sieben kommen. Martin Luther sagt in seinem kleinen Katechismus, der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen und mit seinen Gaben erleuchtet. Und wir werden es gleich auch miteinander singen in dem alten Hymnus, wo es heißt, du bist mit Gaben siebenfalt. Und da wir heute nun hier so schön ökumenisch miteinander diese Pfingstvesper feiern, erlaube ich mir auch noch einen Blick einer anderen Deutung dieser sieben Gaben. Ich mache einen Schritt zurück in das 17. Jahrhundert, in die Zeit der sogenannten lutherischen Orthodoxie. In der lutherischen Orthodoxie gab es Kirchenlehrer, unter ihnen Johann Konrad Dannhauer, ein Fachmann dafür sitzt in unserem Reihen, mein lieber Kollege aus Memmingen, der gerade ein Buch über Dannhauer herausgegeben hat, und auch Johann Andreas Quenstedt. Diese beiden Kirchenlehrer, lutherischen Kirchenlehrer der sogenannten lutherischen Orthodoxie, haben sich in ganz besonderer Weise auch der Pneumatologie, also der Lehre vom Heiligen Geist, gewidmet. Und sie beschreiben, und das finde ich interessant, sie beschreiben die Gaben des Heiligen Geistes als siebenstufige Funktionen des Heiligen Geistes. Und diese siebenstufigen Funktionen des Heiligen Geistes möchte ich uns heute gerne auch einmal vor Augen führen. Die erste Stufe ist für diese Kirchenväter die Vocatio, die Berufung. So wie es Luther ausdrückt, der Heilige Geist beruft und erleuchtet uns durch das Evangelium, so dass wir Christus folgen können, seiner Botschaft und seinem Vorbild. So wie Sie, liebe Schwestern, als Ordensschwestern berufen sind, ihr Leben mit Christus zu teilen für die Menschen. Die zweite Stufe in der lutherischen Orthodoxie ist die Wiedergeburt. Zu lateinisch Regeneratio. Wir werden durch die heilige Taufe mit und durch Christus wiedergeboren zu einem neuen Leben, so wie es Paulus heute den Korinthern geschrieben hat. Wir sind sozusagen Bürger einer anderen Welt durch die Taufe und den Glauben, zu der wir gehören. Die dritte Stufe ist die Bekehrung, die Conversio. Nämlich, dass Gott unser Herz bekehrt zu ihm hin, so dass es überhaupt möglich ist, zu glauben, uns Christus zuzuwenden, seinem Wort zu vertrauen. Dann die vierte Stufe, die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, dass Gott Ja zu uns sagt, obwohl wir Sünder sind. Dass Gott Ja zu uns sagt, ohne Vorbehalt, um Christi willen. Die fünfte Stufe und Funktion nennen die Väter der lutherischen Orthodoxie die Buße, Pönitentia, dass wir geleitet werden, unser Leben so zu sehen, wie es ist, in aller Ehrlichkeit und um Besserung bitten dürfen. Dann die sechste Stufe, die Vereinigung mit Gott, Unio Mystica, dass wir, wie es Jesus selbst sagt, sozusagen Reben am Weinstock sind, so dass wir ohne Christus nicht sein können, dass wir so mit Gott verbunden sind oder wie es Paulus sagt, durch die Taufe mit ihm begraben in seinem Tod, dass wir auch an seiner Auferstehung teilhaben. Und dann die letzte, siebte Stufe, die Heiligung. Dass Gott uns Kraft seines Heiligen Geistes die Möglichkeit gibt, ein neues Leben zu führen, ein neues Leben durch die Kraft seines Heiligen Geistes mit seiner Hilfe. Wenn wir das alles betrachten, dann muss es uns nicht Angst und Bange sein um die Zukunft der Kirche. Denn Gott beruft weiter Menschen. Gott beruft weiter Menschen, ob ins Ordensleben, ob in den Beruf des Priesters oder Pfarrers oder als Christ in der Welt, damit wir durch die Kraft des Heiligen Geistes das Angesicht dieser Welt verändern und ein Zeugnis geben dafür, was Christus dieser Welt geschenkt hat. Eine Kirche, liebe Schwestern, liebe Brüder, die immer nur klagt, die besiegelt ihren eigenen Untergang. Wir dürfen uns verlassen darauf, dass Christus uns zugesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gottes Geist unserer Schwachheit aufhilft, auch der Schwachheit der Kirche. Und so möchte ich schließen, liebe Schwestern, mit einem Wort eurer Ordensgründerin Maria Ward. Sie sagt, fort mit der Traurigkeit, lasst uns vielmehr fröhlich singen und Gott loben. Das wollen wir nicht nur heute tun, sondern mit Gottes Hilfe alle Tage unseres Lebens. Amen.